Herzlich willkommen zum Podcast von Hidden Candidates. Werte verbinden. Der neue Weg, Fach- und Führungskräfte nachhaltig für sich zu gewinnen. Wir möchten mit unserem Podcast Sie, liebe Zuhörer, informieren, unterhalten, mit unseren Gästen Ansichten teilen und Einsichten gewinnen.
Und schön, dass Sie dabei sind. Unser heutiges Thema: KI-Kompetenz für eine neue Ära. Unser heutiger Gast, Frau Prof. Dr. Katja Nettesheim. Heute sprechen wir mit einer führenden Expertin für digitale Transformation, künstliche Intelligenz und Unternehmenskultur. Frau Prof. Dr. Katja Nettesheim. Als CEO von Culture, Speakerin, Autorin, Beraterin, Aufsichtsrätin und Professorin beschäftigt sie sich intensiv mit der Frage, wie Unternehmen und Menschen zukunftsfähig bleiben. Wie verändert KI unsere Arbeitswelt, Führungskultur und unser Verhalten? Welche Chancen bietet es aber auch? Und welche Herausforderungen gilt es zu meistern? Das klären wir heute. Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie uns starten. Hallo Katja.
Hallo André.
Ja, schön, dass du bei uns bist, beim Hidden Candidates Podcast. Gibt es denn einen Moment in deiner Karriere, in dem du gemerkt hast, KI wird alles verändern? Und ich will dabei eine aktive Rolle spielen?
Ja, das gab es tatsächlich. Also ich bin ja Geschäftsführerin eines technologiegetriebenen Startups namens Culture. Wir machen eine App für Unternehmenstransformation durch Verhaltensveränderung von Mitarbeitenden am Arbeitsplatz. Und natürlich ist die Hälfte unseres Teams sind Techies. Und die haben die ganze Zeit schon mit KI und mit ChatGPT eigentlich viel eher mit dem Copilot in GitHub gearbeitet. Und das waberte bei uns so rum. Und dann irgendwann sagte mein Mitgründer zu mir: Ich habe gerade gesehen, du hast ChatGPT benutzt. Ich hatte nur kurz mal was ausprobiert. Er sagte: Wird ja doch noch was mit dir. Und das war der Punkt, wo es mich so an der Ehre gepackt hat, dass ich gesagt habe, ich werde hier eine totale KI-Nerd und werde es euch nochmal zeigen und werde euch vor mir hertreiben. Und tatsächlich so kam es dann auch.
Ja, und du hast ja tatsächlich ein Buch veröffentlicht, KI-Kompetenz für eine Zukunft in Wohlstand, erschienen im Fahlen Verlag. Und ich habe dieses Buch, muss ich ehrlich sagen, aufgesogen. Ja, ich fand es... ich finde es mega interessant, weil du natürlich auch andere Partner entsprechend mit hereinbringst und die Erfahrung einfach sammelst und aufgreifst und die natürlich dann auch beschreibst. Also ich finde es ein sehr gelungenes Werk. Aber fangen wir mal ganz von vorne an, Katja. Was bedeutet denn eigentlich KI-Kompetenz?
Ja, KI-Kompetenz aus meiner Sicht ist... die Fähigkeit, KI-ready zu sein in Bezug auf Denkweise und Fähigkeiten. Ja, das heißt also, dass man KI immer mitdenkt bei seinen Prozessen und das Ergebnis, was man da gedacht hat, auch umsetzen kann. Dazu kommt, ich habe es gerade schon angedeutet, eine starke Prozesszentrierung. Das heißt, dass man sich seine aktuellen Aufgaben mal prozessual anschaut. Wie arbeite ich die eigentlich ab? Was wiederholt sich etc.? Und das Dritte ist tatsächlich ein beständiges, kritisches Hinterfragen der Ergebnisse und der Vorgehensweisen. Ja, das sind also diese drei Punkte. Und was man daran schon sieht, ist, da ist relativ wenig technologisch dabei. Der größte Teil ist tatsächlich eine Einstellungsfrage, also diesen AI-First-Mindset, wie man das auch so schön nennt, und die Prozesszentrierung.
Ist es denn vielleicht so, wenn man nicht früh genug aufspringt auf diesen Zug KI, dass man ihn dann irgendwann ganz verpasst? Ich nehme mal ein Beispiel. Nehmen wir Mobiltelefone, ja, die ungefähr vor 20, 30 Jahren immer mehr wurden. Und die älteren Menschen, ja, die haben sich überhaupt gar nicht mit diesem Thema beschäftigt. Ich sage jetzt mal älter 50 plus. Und heute sind die eben halt 70, 75 und vielleicht älter und bedienen und kommen gar nicht mehr mit als solches. Ja, weil auch das Telefon hat sich ja in den letzten 20 Jahren vom Tastentelefon bis hin zum Smartphone entwickelt. Kann man das damit vergleichen?
Ja, das kann man in gewissem Maße damit vergleichen, wobei die Nutzung eines Mobiltelefons eigentlich eine deutlich geringere Umstellung ist, als KI für die eigene Aufgabenerfüllung zu nutzen.
Und wenn wir jetzt mal vom Unternehmen ausgehen, von der Unternehmenssicht her, welche konkreten wirtschaftlichen Umbrüche erwartet uns durch KI? In den nächsten 5 Jahren vielleicht mal.
Ja. Also wir müssen schon mal ganz klar davon ausgehen, dass die meisten Unternehmen KI nutzen werden, wo sie nur können. Das heißt also, dass diejenigen, die sagen, ach, das ist nicht so wichtig für uns oder das wird schon vorbeiziehen, sich damit als unternehmerisch selbst aufs Abstellgleis stellen. Das muss man in der Deutlichkeit sagen. Wer sagt, KI brauchen wir nicht im Unternehmen oder ich will nicht, dass KI genutzt wird, der hat damit sein letztes Stündchen eingeläutet. Weil es ist ganz egal, was jeder Einzelne davon hält. Die Entwicklung wird weitergehen. Man kann die gut finden, man kann die schlecht finden. Aber wenn jetzt die Unternehmervereinigung Schwäbische Alb, und ich sage jetzt nur einfach irgendwas, sagt, das Zeug ist des Teufels und wir machen das nicht, wird global überhaupt, das macht überhaupt keinen Unterschied. Das heißt, man schädigt sich nur selbst. Punkt 1. Punkt 2, wirtschaftliche Auswirkungen. Da muss man so ein bisschen gucken, was der Inhalt der Tätigkeit ist. Wenn man das mal auf das Allgemeine beziehen will. Jegliche Prozesse werden stärker mit digitalen Tools bearbeitet werden und mit KI bearbeitet werden. Das hat in der Regel, wenn man es nicht ganz falsch macht, zur Folge, dass sie schneller gehen, dass sie leichter abzuarbeiten sind, dass man sehr viele Mitarbeitenden, die nur so manuelle Tätigkeiten machen, wenn es das überhaupt noch gibt, dass man die nicht mehr bräuchte, theoretisch. Ich spreche absichtlich im Konjunktiv, weil ich zum einen davon ausgehe, und das sieht man ja auch, wenn man sich so Prozess- oder Jobprofile anschaut, es ist immer nur ein Teil repetitiver manueller Tätigkeit, die die KI übernehmen kann und nicht das Ganze. Zum Zweiten leiden wir ja sowieso an einer massiven Arbeitszeitverdichtung, ja, und haben viel mehr und viel mehr zu tun. Und ich hoffe allen Ernstes, dass das wieder ein bisschen zurückgedreht wird durch den Einsatz von KI. Und drittens, ein Punkt, den ich auch nochmal ganz besonders interessant finde, wenn man sich das Gefüge von Unternehmen anschaut, sehr viel basiert ja aktuell auf Herrschaftswissen und auf Herrschaftskönnen. Und das wird zu großen Teilen ausgehebelt durch die KI. Und da frage ich mich natürlich, was das mit der Identität von Führungskräften macht, die sich darauf beziehen.
Du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Produktivität. Ist es denn eigentlich die Möglichkeit, schneller in Deutschland zu werden? Wir reden ja über Arbeitszeitverkürzung und so weiter, aber wir reden, das ist glaube ich auch nicht medientauglich, über Produktivität, ja, dass wir einfach produktiver werden. Und was du gerade erzählt hast, ist für mich ein ganz klarer Bereich, den wir auch selber bei uns im Hause ausbilden, dass ich produktiver werde mit diesen Prozessen. Du hast gerade über Prozesse gesprochen. Wir beleuchten diese Prozesse, die heute da sind, versuchen die vielleicht mit KI teilweise zu lösen und werden dadurch produktiver. Ist nicht das, was Unternehmen eigentlich brauchen, gerade jetzt in Deutschland?
Absolut, absolut. Und ich kann diese ganze Debatte um Arbeitszeitverkürzung überhaupt nicht nachvollziehen, weil wir uns diesen Luxus gar nicht leisten können. Es sei denn, wir KIfizieren richtig massiv, dann können wir wieder drüber reden. Aber ja. Aktuell möchte ich eigentlich mit dem Buch und auch mit der KICK-Initiative, die wir darum gegründet haben, wir möchten ein neues Wirtschaftswunder anzetteln, damit wir uns aus dieser wirtschaftlichen Malaise, in der wir uns aktuell befinden, wieder gemeinsam rausarbeiten. Und da heißt es wirklich Ärmel hochkrempeln und nix 4-Tage-Woche.
Das ist ein interessanter Aspekt. Gibt es denn erkennbare Trends, wo sich KI hinentwickeln wird? Speziell für bestimmte Branchen?
Oh, das ist eine sehr, sehr große Frage. Also in der Breite, glaube ich, nicht zu beantworten. KI wird also generell sich immer weiterentwickeln und immer mehr Bereiche der menschlichen Tätigkeiten in ähnlich guter Qualität erbringen können. Das haben wir jetzt diese Woche gesehen, zum Beispiel bei Deep Research, ein neues Feature von OpenAI, was wirklich in der Lage ist, hervorragende Researches mit aktuellsten Internetquellen, akademischen Quellen etc. zu vollführen und die Ergebnisse auch sehr gut darzustellen. Das ist etwas, was ja in vielen Berufen nötig ist und was manche Berufe teilweise auch obsolet macht, wie zum Beispiel den Research Analyst. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn der Research Analyst derjenige ist, der Deep Research gut bedienen kann, dann hat er einen riesen Vorteil davon und kommt aus der Arbeitszeitverdichtung etwas raus. Also, will sagen, die Entwicklung ist rasant und das muss man sich wirklich von Bereich zu Bereich und von Beruf zu Beruf angucken. Generell sehe ich momentan eine starke Weiterentwicklung bei den allgemeinen, also bei den generalistischen Sprachmodellen, also generative KI, LLMs, sowas wie wie ChatGPT, Claude, Perplexity, Gemini. Mhm. Da tut sich gerade wahnsinnig viel, aber gleichzeitig wird auch die Vertikalisierung Einzug halten. Das heißt, dass es sehr spezielle KI-Tools geben wird für spezielle Aufgaben und die mehr sind als das eine bunte Oberfläche rund um ChatGPT gewickelt worden ist.
Siehst du denn auch so, dass die Softwareentwickler, die werden ja auch weniger, das bedingt, weil in ein paar Jahren werden die Babyboomer in Rente gehen, dass wir die durch KI teilweise ersetzen können?
Also die Software, also alle Berufsgruppen werden weniger, wenn die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen. Ich glaube, da sind die Software-Developer eher unterproportional betroffen. Gleichzeitig gibt es Softwareentwickler ist eine spannende Fallgruppe, weil es hieß ja ursprünglich erst, dass die höchsten Produktivitätszugewinne im Coding zu verzeichnen sind, dass niemand mehr Programmierer werden müsste. Das Gegenteil ist der Fall. Weil gleichzeitig eben durch die rasanten Entwicklungen immer mehr geht und immer mehr geht. Sodass wir immer mehr Entwickler brauchen, die genau die clever die KI einsetzen können für ihre Zwecke.
Also das heißt, die Angst vor KI ist im Endeffekt argumentierbar und sagt, du brauchst gar keine Angst zu haben vor KI.
Ja, also zumindest was den Arbeitsplatzverlust anbetrifft, kann man die sehr, sehr gut kontern, ob die Leute sich dann davon überzeugen lassen oder nicht, ist ja wiederum eine ganz andere Frage. Aber tatsächlich, mit Zahlen lässt sich das sehr gut kontern. Bei jedem Technologiesprung haben wir gesehen, dass mehr Arbeitsplätze dadurch geschaffen werden als vernichtet. Ja? Mhm. Und dann kommt immer das Argument, ja, aber das ist ja dann nicht meiner, sondern anderer. Und dann muss ich sagen, ja, dann muss man sich weiterentwickeln. Und wer nicht willens ist, sich weiterzuentwickeln, der stellt sich genauso aufs Abstellgleis wie die Unternehmer, die sagen, in ihrem Unternehmen gibt es keine KI. Und das muss man auch in aller Klarheit so sagen. Wer nicht bereit ist, sich damit auseinanderzusetzen und sein Möglichstes zu tun, der wird nicht zukunftsfähig sein.
Anfang der 90er Jahre hat man IBM-Manager gesagt, es gibt zwei Arten von Unternehmen, die Schnellen und die Toten. Ja, ich glaube, das zählt heute immer noch. Welche konkreten Tipps hast du denn, wenn jetzt ein Unternehmen sagt, Mensch, ich muss wirklich jetzt mal einsteigen in die KI? Ich glaube, im ersten Schritt legt man einfach los, oder?
Ja, das ist erstmal gar nicht so schlecht, mal loszulegen. Also wichtig ist, und das haben wir in der digitalen Transformation häufig auch verkehrt gemacht, wichtig ist, dass es tatsächlich erstmal eine persönliche Öffnung braucht, der Multiplikatoren im Unternehmen, ja, derjenigen, die Autorität haben. Das sind in der Regel die Führungskräfte, aber es gibt dann auch noch so ein paar andere, die ohne Führungskraft zu sein Autorität haben. Da ist es erstmal wichtig, dass die sich persönlich KI-kompetent machen, ja, weil ohne das wird es nicht funktionieren. Und wenn man sich persönlich KI-kompetent macht, dann gibt es im Prinzip so ein so ein paar Schritte. Das erste ist mal die Grundlagen von KI, also ein Grundlagenwissen zu erwerben, was aber nicht zu verwechseln ist mit einem technologischen Wissen. Wir müssen nicht verstehen, wie das Zeug funktioniert, um es gut anwenden zu können. Ja, sondern das Verständnis ist tatsächlich eher, was kann ich damit machen und wie stelle ich es an? Ja. Dafür muss ein gewisses Verständnis da sein. Das zweite ist, wenn man wirklich KI-kompetent werden soll, das hat ja auch was mit Psychologie und mit Motivation zu tun, weil das ist nicht immer ganz einfach. Na, das heißt, es empfiehlt sich wirklich für sich selber mal drüber nachzudenken, was ist denn mein Ziel damit? Und dieses Ziel sich sehr attraktiv auszumalen. Damit es auch eine Überzeugungskraft hat. Und drittens kommt tatsächlich diese Prozessbrille dazu, dass man mal schaut, was habe ich denn tagtäglich für Aufgaben im Büro oder zu Hause, die immer wiederkehren und die sich eignen, dafür durch KI gemacht zu werden. Darunter fällt sicher nicht Rasenmähen, ne? Aber darunter fällt Briefe schreiben oder Kontobewegungen analysieren oder. Und dass man sich dann da mal so eine Gruppe von Tätigkeiten rauspickt, die auch immer wieder vorkommen, die einen auch richtig nerven und anfängt, die mit KI zu bewältigen. Und dafür ist der erste Schritt tatsächlich, kann man einfach KI fragen, wie kann ich das mit KI machen?
Ja, und dann, dass man natürlich das herauskitzelt, also das sogenannte Prompten natürlich, dass man natürlich richtig anweist, aber das muss man einfach üben. Ich glaube, es ist einfach Learning by Doing, wo man sagt, ich probiere etwas aus und grenze dieses Thema entsprechend ein, dass KI immer zielgerichteter wird und bessere Antworten liefert. Ich glaube, es ist eine reine Übung. Und dafür gibt es natürlich auch jede Menge Material, Bücher und so weiter. Das hast du ja auch in deinem Buch angefügt, wie man vernünftig prompten kann. Ich glaube, das ist auch noch angefügt, glaube ich, Kochrezepte, glaube ich. Ne? Das ist auch toll für Menschen, die nicht alles essen können, dass man einfach macht mir ein Kochrezept irgendwo raus. Zum Beispiel. Und dann bekommt es ein Ergebnis. Ne?
Ja. Ja, also zum Thema Prompten, das ist in gewissem Maße Übungsfrage. Man kann seine Lernkurve aber extrem beschleunigen und auch manche frustrierende Erlebnisse verhindern, wenn man sich überlegt, man hätte einen jungen Mitarbeiter vor sich. Ja, und so einem jungen Mitarbeiter oder wenn man keine Mitarbeiter hat, wenn man den Kindern irgendwas übertragen will, ja, vorausgesetzt, sie sind halt schon irgendwie 14 oder so. Wenn man denen was übertragen will und möchte, dass das Ergebnis stimmt, dann spricht man die auf eine gewisse Art und Weise an und gibt ihnen ganz klare Hintergrundinformationen. Man sagt ihnen, was man damit bezweckt und wie das Ergebnis aussehen soll. Und ähnlich ist das mit ChatGPT. Das gibt man dem auch mit. Und nachdem ChatGPT ja ganz viele verschiedene Rollen einnehmen kann, kann man auch das mitgeben. Also zum Beispiel, du bist ein Fitnesstrainer, der spezialisiert ist darauf, bei Männern um die 50 Bauchfett wegzukriegen. Ich möchte, dass du auf Basis dieser Erkenntnis für mich einen Trainingsplan machst in einer Tabelle, auf der alle Wochentage aufgetragen sind und mir Trainingseinheiten entwirfst, die nicht länger sein dürfen als und das beinhalten. Da ist eigentlich alles drin. Die Rolle, das gewünschte Ergebnis, nämlich Bauchfett zu verlieren, die Form und was anderes macht man auch nicht, wenn man so zum Fitnesstrainer gehen würde.
Ja, also einfach einfühlen und diese Dinge einfach beachten und dann beschreiben und dann mal schauen. Und in deinem Buch habe ich auch gelesen, dass du verschiedene Systeme ausprobiert hast. Und du rätst auch dazu, einfach verschiedene Systeme auch auszuprobieren, auch nebeneinander zu legen, um einfach zu gucken, passt das denn überhaupt, was da geschrieben wird?
Ja, absolut. Also wenn du von Systemen sprichst, dann meinte ich verschiedene Sprachmodelle. Das gängigste ist natürlich ChatGPT, aber es gibt auch noch andere. Es gibt Perplexity zum Beispiel, was ich sehr gern verwende für Recherchen. Es gibt Claude. Claude ist, also wie der französische Vorname, Claude verwende ich gerne zum Formulieren und für quantitative Analysen, also wenn es um Zahlen geht. Da finde ich, ist Claude so ein bisschen besser. Dann gibt es natürlich noch Gemini von Google, was sich in der Google-Umgebung immer mehr Raum bricht. Und auch noch eine Menge andere, ja, aber das sind so diejenigen, die ich momentan in der Verwendung habe.
Jetzt haben wir Februar, wo wir diesen Podcast aufnehmen, und ein Aufschrei geht überall durchs Internet, gerade in Deutschland bzw. EU. Es gibt also anscheinend eine Verpflichtung zur KI-Schulung der Mitarbeiter nach der EU-KI-Verordnung. Ich habe einen Beitrag im LinkedIn gesehen über dieses Thema von dir. Erzähl doch nochmal, müssen alle Unternehmen, die mit KI in Berührung kommen, die Mitarbeiter schulen? Ist das intern auch möglich und auch extern? Also zwei Fragen im Endeffekt.
Ja, also tatsächlich ist es so, dass von dem EU-AI-Act letzten Sonntag am 2.2.25 ein Teil schon in Kraft getreten ist, und dieser Teil beinhaltet den sogenannten Artikel 4, der vorsieht, dass Betreiber und Entwicklerorganisationen, also nicht nur Unternehmen, sondern Organisationen, sicherstellen müssen, dass ihre Mitarbeitenden und sonstige, die für sie arbeiten, die nötige Kompetenz haben, um mit diesen KI-Tools umzugehen oder die auf den Markt zu bringen. Ich habe das jetzt noch ein bisschen vergröbert. Wer es genau wissen will, ich habe den genauen Wortlaut in diesem LinkedIn-Post. Genaues weiß man da tatsächlich noch nicht, weil es zu diesem Gesetz auch noch weitere Details geben wird, die von dem EU AI Office für Mai angekündigt sind. Fakt ist, es gibt momentan keine irgendwie strafbewehrte Pflicht. Aber ganz ehrlich, ich verstehe diese ganze Aufregung nicht. Also, weil wenn jemand KI-Tools zur Nutzung seinen Mitarbeitenden anbietet, dann tut er das, damit die das nutzen. Und die nutzen das sicher besser und auch ausführlicher, wenn sie mal ein bisschen geschult worden sind.
Ja.
Ja? Und bislang sehe ich auch nicht in dem Gesetz, dass da viel mehr erforderlich ist. Es sei denn, man bietet selbst hochriskante KI an, wie sowas wie ein Credit Scoring System oder so, oder verwendet KI mit hochriskanten Daten im HR-Bereich oder so. Ja, aber für alle normalen Nutzungen ist es eigentlich selbstverständlich, dass man die Leute schult. Ich glaube, die Aufregung kommt daher, dass einige Schulungsanbieter das missbraucht haben, dass das jetzt kommt, und den Leuten gehörig Angst gemacht haben. Das ist ja ein Phänomen, was wir leider immer haben, auch bei Datenschutz etc. So, und zu deiner zweiten Frage, intern oder extern, steht nichts drin. Tut mir leid für die Beraterzunft, und teilweise bin ich da ja auch selber mit beschäftigt, mit betroffen, aber da langen auch Tutorials von YouTube, so wie es momentan da steht. Das wird sicher noch spezifiziert werden, aber ich denke, das Wichtigste dabei ist eigentlich, und das steht wiederum so nicht im Gesetz, wenn man den Nutzen aus KI ziehen will, dann braucht man Mitarbeitende, die bereit sind, das zu nutzen. Und da kommen wir wieder auf den Anfang zurück. Offenheit, Neugier, eine positive Einstellung gegenüber Technologie, das ist das, worauf es ankommt. Und das lässt sich nicht schulen in dem Sinne, sondern da muss man mit den Leuten vorsichtig ins Gespräch gehen und auch Vorbehalte abbauen, genauso wie wir das in dem Buch machen.
Ja, ich denke auch, die Skills, Offenheit, Neugier und eine positive Einstellung, die helfen uns in Deutschland sicherlich weiter, um dass die Wirtschaft auch mal wieder in Schwung kommt. Ich danke für das Gespräch, liebe Katja.
Sehr gerne, lieber André, es hat mich gefreut, und toll, dass ihr das macht. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen beitragen, gerade in Bezug auf Kandidaten und Unternehmen, dass mehr Kandidaten sich KI-kompetent machen. Das erhöht die Chancen auf dem Arbeitsmarkt massiv. Und dass mehr Unternehmen sich KI-kompetent machen, das erhöht nämlich auch die Chancen auf dem Arbeitsmarkt massiv, weil warum sollte jemand, der daheim KI nutzt, in ein Unternehmen gehen, wo KI verboten ist?
Herzlichen Dank.
Gerne.
Ja. Wenn Ihnen, liebe Zuhörer, der Podcast gefallen hat, abonnieren und teilen Sie es bitte in Ihrem Netzwerk und erzählen es Ihren Freunden und Kolleginnen. Ebenfalls können Sie auf iTunes eine Rezension schreiben. Vielen Dank dafür. Weitere Infos in den Shownotes und unter blog.hiddencandidates.com.